ARD.
Herzlich willkommen, Kai Schmieding hier. Eine außergewöhnliche Ausgabe ist es heute, denn sie ist Teil eines wunderbaren musikalischen SR-Themenkosmos unserer Kollegen der Deutschen Radiophilharmonie. Die haben in diesem November 25 Hildegard von Bingen ein musikalisches Denkmal gesetzt und gerade das Oratorium Hildegard von Roland Kunz zur Aufführung gebracht in St. Ingbert. Das ist für uns heute nicht nur Anlass, etwas mehr über diese faszinierende Persönlichkeit Hildegard von Bingen zu erfahren, sondern das Thema auch noch zu erweitern. Ich bin froh, dass die Musikwissenschaftlerin Susanna Wosnitzka unser Gast ist, zugeschaltet aus Nürnberg. Herzlich willkommen, hallo.
Hallöchen.
Fortissima ist der Titel des Buches von Susanna Wosnitzka, das sie gemeinsam mit der Cellistin Rafaela Gromes geschrieben hat. Es stellt Komponistinnen in den Mittelpunkt, die zwar ja zu ihren jeweiligen Zeiten eine große Bedeutung unter Umständen hatten, die dann aber aus welchen Gründen auch immer von der Musikwissenschaft vergessen wurden. Und natürlich denken wir nicht Experten bei der Frage nach großen Komponisten an Bach, Brahms, Mozart und Beethoven. Aber fällt Ihnen sofort eine Frau ein? Vielleicht Clara Schumann. Woran liegt das? Welche gesellschaftlichen Strömungen sind da wirksam? Welche Rolle hat die Religion gespielt in der Geschichte? Welche Rolle der Kommerz und der Musikmarkt, der männliche Blick, die Frage des Zugangs zu den Unis für Frauen? Und ist der Blick auf die Musikgeschichte heute denn ein anderer, das Patriarchat gewissermaßen überwunden? Oder sind heute gewisse Klischees immer noch wirksam? Ja, Hildegard von Bingen ist den meisten bekannt aufgrund ihrer naturkundlichen Gedanken, Frau Wosnitzka, wenn man so will, eine Universalgelehrte des Mittelalters. Man könnte auch sagen, sie war eine Medizinerin, eine Prophetin. Sie war auch sowas wie eine Managerin, habe ich jetzt neulich gelesen. Was vielen nicht so präsent ist, sie hat auch Musik komponiert. Inwiefern hat sie denn damals da neues Terrain betreten?
So ganz neues Terrain war es jetzt auch nicht, weil es doch etliche Frauen in dieser Zeit gab, die ja eben in Klöstern lebten, oft fernab von der Welt eigentlich, und die haben für ihr eigenes Kloster und für die Liturgie Musik gebraucht. Und wenn da keine da war, dann hat man die einfach selber gemacht. Also rein die praktische Grundlage war eben dieses Selbermachen. Bei Frauenklöstern war es jetzt so, die brauchten immer einen Beichtvater natürlich, weil die Beichte gehörte damals noch zu diesem Leben dazu. Und in Hildegards Kloster war das zum Beispiel der Mönch Vollmar, der da dabei war. Mhm. Und für diese Anlässe, also es ist eigentlich vergleichbar mit Bach, kann man eigentlich so sagen, weil Hildegard von Bingen war zwar da nicht angestellt, sondern sie war Chefin ihres eigenen Klosters. Ja. Und Bach, der war zwar Angestellter, aber hatte eben auch die Aufgabe, regelmäßig für das ganze Jahr über zu komponieren, für alle Sonntage und für die Feiertage. Und das hat eben Hildegard von Bingen auch in diesem Umfang für ihr eigenes Kloster halt gemacht.
War das so eine Art Meditationsmusik oder wie könnte man das umschreiben? Also der musikalische Kontext damals ist ja, wenn ich das richtig verstehe, die Gregorianik. Hat sie die in irgendeiner Form weitergeführt?
Also das war damals das ganz Normale, das, was wir heute als quasi so Entspannungsmusik oder so empfinden. Das war damals schlicht Gebrauchsmusik, kann man so sagen. Gebrauchsmusik eben für den Kloster, für die Liturgie, weil Hildegard von Bingen, die war ja mit ihrem Kloster einen ganz rigorosen Tagesablauf angelehnt, wo es Stundengebete gab, wo klar war, wann die Vesper sein muss und so weiter und so fort. Und diese Abläufe, die gibt's in Klöstern bis heute. Und an diesem Tagesablauf hat sie eben zu bestimmten Anlässen dann eben Kompositionen gebraucht. Und das war dann so, das war natürlich auch zum Runterkommen, zum Entspannen, weil es galt ja in der Zeit in diesen Klöstern immer nur Ora et Labora, also
Bete und Arbeite.
Richtig, Bete und Arbeite. Und das war natürlich schon zur Entspannung, also so quasi dieses Zurücklehnen vom Tag und da eben dieses Schöne, was sich über den Köpfen im Himmel abspielt, auf so wie im Himmel, so auf Erden, das da runterzuholen und dass man sich da eben gegenseitig auch ansingen kann. Das hat dann auch zu tun, wie diese Räumlichkeiten da gestaltet waren. Zum Beispiel die Antiphonen, das sind nicht, das klingt so nach Fremdwort, aber Antiphon heißt Gegentöne, ganz einfach. Und das waren dann zum Beispiel zwei Musikgruppen, oder manchmal sieht man in den Klöstern oder Kirchen auch bis heute noch, dass neben dem Altar so Stuhlreihen sind für Mönche oder Klosterfrauen, die sich direkt gegenüber befinden. Und die haben sich dann einfach wie so Frage-Antwort-Spiel gegenseitig angesungen. Und für die Leute damals, die da dann zu den Gottesdiensten kamen, das muss natürlich völlig überirdische Klänge gewesen sein, weil die hat man im Alltag ja nicht gehört, vor allem nicht im bäuerlichen Umland oder so.
Jetzt steht hier an einer Stelle im Buch, jetzt sagen Sie, sie steht damit in einer gewissen Tradition des Komponierens, aber das klingt für mich dann schon musikalisch neu. Es taucht an einer Stelle die Formulierung auf, es ging um die psychodramatische Ausgestaltung von Seelenprozessen. Das klingt ja doch recht modern für diese Zeit, in der Hildegard gelebt hat.
Das klingt sehr modern, aber das beschreibt sie eigentlich selber in ihren Schriften. Und das ist dieses Besondere, dass sie nicht einfach komponiert hat, weil sie das so gelernt hat, sondern weil das von oben kam. Sie konnte keine Noten lesen, oder es geht nicht hervor, dass sie da irgendwie vertieften Musikunterricht hatte, sondern ihr wurde von ihrer Mitschwester und dann Äbtissin oder Oberin Hildegard Jutta von Sponheim, von der hat sie das Singen eigentlich gelernt, und sie beschreibt selber, wie sie Musik in Visionen gesehen hat. Also sie hat da Sphären gesehen, in denen Klänge vorhanden waren, und diese Klänge hat sie nachgesungen. Das war ihr Komponieren, und das hat sie dann in ihren Bildern und Visionen dann versucht runter zu übersetzen für die Menschen, damit die sich das vorstellen konnten.
Unser Hörer Arno Schuh hat uns geschrieben, und er fragt, wer war eigentlich Hildegards Lehrer in Sachen Komposition? Das haben Sie eben jetzt angedeutet. Wer brachte ihr zum Beispiel das Notenschreiben bei? Jetzt haben wir schon gelernt, also Notenschreiben in diesem Sinne, das hat es damals nicht gegeben. Also es gab eine andere Art der Aufzeichnung.
Also da muss man ein bisschen zurückgehen. Also so die Verschriftlichungen, die begannen im 8. Jahrhundert, und deshalb gibt es davor nichts, weil da ist es mündlich weitergegeben worden. Und ab dem 8. Jahrhundert ist es so komplizierter geworden von der Musik. Da musste man es aufschreiben. Und ganz am Anfang, das gibt so die sogenannten Neumen. Neumen sind noch keine Noten, die sieht man über, es gibt da, gab dann auch keine Notenzeilen, sondern das sind, Neume heißt übersetzt aus dem Griechischen Wink, Fingerzeig, Tipp. Also das sind quasi so, es sieht aus wie Fliegenschüsse auf einem Papier. Mhm. Und wenn ein Strichle nach oben geht zum Beispiel, dann heißt das, jetzt muss man die Stimme heben oder die Stimme senken. Also die Leute wussten das, und sind quasi so Merkhilfen. Neumen gab es dann natürlich schon auch in dem Zeitpunkt, die haben sich dann entwickelt. Da hat sich dann irgendwann dann die Quadratnotation und die Hufnagelnotation und wie sie alle da hießen entwickelt. Und Hildegard von Bingen hatte Helfer und Helferinnen. Und sie hatte auch Hilfen, damit eben das niedergeschrieben werden konnte. Mhm. Und zum Beispiel auch ihr Riesenkodex, der ist 75 Zentimeter hoch, in etwas wirklich großes Buch, das ist erst nach ihrem Tod entstanden. Also es wurde dann aus ihren Urschriften quasi weiterentwickelt. Mhm. Und man sieht zum Beispiel bei Abbildungen, sieht man sie da sitzen, wie die Flammen vom Himmel kommen und sie quasi da beseelt wird, und sie hat auf den Knien sitzend, das sind so schwarze Tafeln, hat man sich immer gefragt, was sollen das sein? Das sind Wachstäfelchen. Das heißt, sie hat das, musste so wie stenografisch dann kurz festgehalten haben. Und ein Mönch steht dann schon parat mit leeren Pergamentseiten. Gib uns das, damit wir das ausarbeiten können, ja, so schnell wie möglich.
Damit das klingt jetzt also sehr, sehr modern, also dass da eine Frau komponiert und dann hat die sogar Assistenten. Sie haben jetzt vorhin auch gesagt, das sei eine gewisse Normalität gewesen, dass das auch Frauen gemacht haben. Aber war es denn tatsächlich einer Frau wie Hildegard überhaupt so ohne weiteres möglich, in der damaligen Zeit Musik auszuüben? Weil das war ja eigentlich in dieser Zeit teilweise den Frauen überhaupt nicht erlaubt. Und teilweise wurden sie auch als Hexen verfolgt, wenn sie eine solche Anziehungskraft wie Hildegard hatten.
mit den Hexen hat sich sowas, also wie gesagt, Hildegard, die musste Gebrauchsmusik machen, weil vor Ort war dieser Bedarf eben da und es war das Nächstliegende. Und man glaubt es wirklich nicht. Es heißt zwar nach Paulus von Tarsus, das Weib schweige in der Gemeinde und das betrifft nicht nur die Kirchengemeinde, sondern all überall. Aber in diesen Klöstern, die lagen ja oft auch weit außerhalb, die mussten das machen. Also es war nicht einfach nur so übergestülpt über alles, sondern es gab diese Ausnahmeerscheinungen und eben einfach Gebrauchsmusik, wo man sich drüber wegsetzen musste, weil es einfach der einfachere Weg war. Mhm. Und es ist wirklich auch oft die Frage gestellt worden, warum ist Hildegard von Bingen nicht als Hexe verbrannt worden oder so.
Na, sie stellt ja auch durch ihre große Popularität, kann genau. man ja auch sagen, eine große Gefahr dar.
Kann man das ja auch sehen. Genau, warum hat es nicht funktioniert in dieser Zeit? Weil Hildegard von Bingen, die wurde natürlich scheel angesehen, wie kann eine Frau solche Visionen und geht es mit rechten Dingen zu? Die hat sich verifizieren lassen. Also, und das ist das absolut Moderne. Sie ging dahin und hat gesagt, Leute, ich habe das und das, guckt, bitte schaut, dass ich nicht keine geistige Einschränkung habe oder geistig da irgendwelche seltsamen Visionen oder irgendwas habe durch eine geistige Behinderung. Und es wurde dann ganz klar gesagt, es ist eine völlig normale Frau und wir glauben ihnen das. Und diese Hexenverfolgungen, die sind erst wesentlich danach, als in der frühen Neuzeit erst losgegangen.
Elmar Tewes hat uns geschrieben, noch eine Spezialnachfrage, in welchem Orden war Hildegard von Bingen, welchen Einfluss haben dessen Ordensregeln auf Hildegards Schaffen?
Diese Ordensregeln, da musste sie sich eben genau dran halten und die hatten sich, also es war, muss man sich diesen Tagesablauf wirklich vorstellen, es war von morgens bis abends ganz, ganz nach alle 2 Stunden oder wie auch immer. Also sie mussten dann auch die Arbeit unterbrechen und mussten dann wieder ins Kloster zurück oder in die Kirche, in den liturgischen Raum rein und dann wieder raus. Und abends war es dann auch wieder Feierabend, kann man so sagen. Und jeder Tag wurde beschlossen und das ging von morgens bis abends. Tagtäglich ging das so, bis auf die Sonntage, da wurde das besonders gefeiert. Und also das war dieser Rahmen, den die Frauen da hatten und auch die Männer in dieser Zeit.
Und diese Musik hat das dann wahrscheinlich auch mit strukturiert, kann
genau,
man so
richtig,
sagen.
Genau, richtig, genau. Das war diese Struktur.
Ja, Hildegard ist ja dann sehr zielstrebig ihren Weg gegangen und sie hat ihr eigenes Kloster gegründet, als sie sich zu sehr eingeengt gefühlt hat. So habe ich es zumindest gelesen. Wie kam es denn zu ihrer, ich sag mal, Standortentscheidung Bingen? Was hat für diesen Ort gesprochen?
Schwierig, das konnte ich jetzt selber so auch noch nicht nachlesen, aber mit Sicherheit war das ein Ort, der wo eine Wasserquelle da sein musste, wo es ordentliche Wege einigermaßen gab, weil sie wusste oder ihr Kloster wurde auch gezielt ja aufgesucht. Das war wirklich ein Anziehungspunkt weit, weit über die Grenzen. Und Hildegard war auch bis Paris war die bekannt. Also es war Sie war wirklich ein Superstar ihrer Zeit, muss man sagen. Und was letztendlich dafür gesorgt hat, dass das genau da gemacht wurde, das kann auch noch mit Besitzansprüchen oder wie auch immer, das kann ich gerade leider nicht sagen, aber eine gute Frage.
Worauf gründete denn damals, ich sag mal, Hildegards Popularität zu ihrer Zeit noch, was suchten die Menschen bei ihr? Es liest sich ja fast, als sei sie so eine Art Idol gewesen mit Fans und Followern. Das war ja nicht nur die Musik, sondern wahrscheinlich sogar nicht in erster Linie die Musik, sondern auch noch was anderes, was die Menschen bei ihr gesucht haben.
Genau, das war eben auch ihre Wirkung als Heilerin, ganz klar. Da hat sie auch ein Werk dazu verfasst, das bis heute eben in dieser Hildegard-Medizin da gern hergenommen wird. Zum Beispiel ein Beispiel daraus, wenn jemand Halsschmerzen hatte, dann sollte man da Rubine drauflegen auf den Hals. Also wer hat schon Rubine in der Zeit daheim? Also man kann da auch nicht so alles jetzt ernst nehmen. Und das wird bis heute natürlich auch Geld damit gemacht und wirklich, also diese, will das jetzt nicht absprechen, es ganz viele, viele Heilkräuter in der Zeit sind bis heute nützlich und man muss auch noch den Aberglauben noch mit reinnehmen, aber in dieser Zeit waren diese Klöster auch immer Anlaufstellen für kranke, gebrechliche Alte, weil sie da eben auch versorgt wurden aus dieser Nächstenliebe-Art heraus. Und deshalb sind die da zum Heilen hingegangen oder auch zum Sterben und waren dadurch weil sie zu einem heiligen Ort waren, dann natürlich auch Gott näher, muss man auch wissen. Und dass es die Leute leichter in den Himmel schafft mit so einem seelischen Beistand durch geweihte Menschen. Mhm.
Bernd Michael hat uns geschrieben, Anfragen an den Autor, sr.de. Er schreibt, im Zusammenhang mit meditativer Musik spielt für mich auch die Räumlichkeit eine große Rolle. Zum Beispiel für Obertongesang sind heilige Räume wie Kirche und Kathedralen besonders geeignet. Hat für Hildegard auch die Räumlichkeit eine Rolle gespielt, schreibt uns Bernd Michael Sommer.
Super Frage. Weil dieses Kloster ja damals neu gebaut wurde, weiß jetzt so leider auch nicht, ob sie bestimmen konnte, wie diese Räume gebaut werden. Also vor allem eben dieser liturgische Raum, also wo auch die Öffentlichkeit reinkam.
Man könnte ja auch die Vermutung haben, dass die Art der Komposition vielleicht auch eine Reaktion auf den Raum ist, dass das besonders in diesem heiligen, hohen Raum besonders wirkt, wie geschrieben und gesungen wurde.
Genau, dieses Sphärische, denke ich, bestimmt, weil Hildegard so eine Mittlerin zwischen Himmel und Erde war, dass sie da einfach eine Stufe sich drüber gesehen hat und das eben runter vermitteln wollte. Und vor allem, wir haben ja dieses Gefühl heute oft nur, wenn wir in solche Kathedralen reinlaufen und da kommt das Sonnenlicht durch die bunten Fenster dadurch. Das wirkt ja für uns schon unglaublich zauberhaft. Und wie muss das für die Menschen damals gewesen sein? Und das hängt dann auch mit der Entwicklung der Mehrchörigkeit zusammen. Da war ja Venedig zum Beispiel so ein Fall oder Notre Dame. In Venedig, da, wenn man da in St. Marco reinläuft, das hat so... In den Höhen hatte es so Balkone und da standen auch diese Ensembles drin, die sich angesungen haben. Also auf jeden Fall muss es Raum gewesen sein, damit sich auch bei Hildegard durch diese Antiphonen, durch dieses sich gegenseitig ansingen, dass eine gewisse Distanz da war und dass die auch über einen gewissen Raum miteinander singen, kommunizierten. Und dass eben auch nach oben in Richtung Himmel gesungen wird, aber gleichzeitig auf die Leute runter. Und also diese Kathedralen, die hatten ja auch den Sinn und Zweck. Also die einzelnen Säulen zum Beispiel, da darf man wirklich als Bäume sehen, Bäume des Paradieses, wie in der Sagrada Familia zum Beispiel dargestellt, wo es richtig in Blätterwerk reingeht, dass es Bäume auch irgendwie mittler hinauf in den Himmel sind, wenn man das so sehen will, und ein Blätterdach geben. Also wirklich der Versuch eben dieses Himmlische, wo man dachte, so singen die Engel im Himmel, das da runterzubringen und das da dann darzustellen. Also Architektur ganz, ganz, ganz wichtig. Wie das allerdings vor Ort war, das können wir nur noch erahnen, weil das ist Kloster von ihr, das gibt's ja nur noch als Ruinen im Wald. Aber da kann man sich so die Dimension aus dem erhaltenen Gebäude, aus den Gebäuderesten schon noch vorstellen. Also normale Kirchen, wie man sie heute auch noch kennt.
Frau Wosnitzka, die Tatsache, dass wir heute mehr über die Musikerin Hildegard von Bingen wissen, aber kaum etwas über, ich sag mal, Kolleginnen, Sie haben ja vorhin gesagt, es gab auch viele andere Musikerinnen, bedeutet das, dass ihr Schaffen möglicherweise so singulär war oder dass man auch hier teilweise bewusst weibliche Leistungen nicht groß anerkannte und dokumentiert hat?
Das hängt auch damit zusammen. Also Hildegard war nicht das einzige Frauenkloster weltweit. Da kann ich ein ganz, ganz tolles Buch empfehlen, und zwar von Frau Musikkultur in der frühen Neuzeit heißt es, von Linda Maria Kohldau, genau. Die ist selber ja Professorin, Musikwissenschaftlerin, und die sollte eigentlich ein Buch schreiben über komponierende Frauen in Klöstern der frühen Neuzeit. Und dachte, weil sie selber nicht viel wusste, da kommen vielleicht 100 Seiten oder so zusammen, maximal. Und dann haben wir jetzt aber ein Werk, das hat über 1000 Seiten, und das ist unglaublich, was sie da zusammengetragen hat, weil sich davor eigentlich so gut wie niemand interessiert hat. Das ist wirklich krass. Und unglaublich, was die Frauen eben für den Hausgebrauch, für das eigene geschrieben haben, das wir nur nicht kennen, weil es halt immer in diesen abgeschlossenen Klösterräumen war. Und man dachte immer, da hat man dann halt Messen von anderen gesungen. Und das ist ein wirklich krasser Kosmos, den ich auch erst da lernen musste. Und da hat es mir echt die Schuhe ausgezogen, was es da zu entdecken gibt, vor allem auch im süddeutschen Raum, wo ich herkomme. Und also ich kann Ihnen nur raten, lesen Sie diesen Wälzer, man kommt nicht mehr davon los.
Die Frage ist ja, was sind die Strömungen, was sind die Bewegungen, die dazu geführt haben, dass man da nicht so genau hingeguckt hat oder dass man das eher verdrängt hat. Die passende Frage kommt von unserer Hörerin Christel. Sie schreibt, warum sind die Musikerinnen und Komponistinnen der Musikgeschichte heute nicht so bekannt wie ihre männlichen Kollegen? Gab es früher rechtliche Regelungen, die das Wirken der Künstlerinnen erschwerten oder war dies nur dem Patriarchat geschuldet? Die Frage von Christel.
Ja, also allgemein muss man sagen, das Weib schweige in der Gemeinde, das galt sehr, sehr, sehr lang. Unsere ganze Rechtsprechung beruht auch auf der Bibel, eigentlich bis heute, also über die Jahrhunderte natürlich angepasst. Aber die Bibel war immer die Grundlage für für Rechtsprechung im Mittelalter und in frühe Neuzeit. Und das hat sich wirklich weit reingezogen. Und dadurch abgeleitet war eben diese sogenannte Erbsünde mit Eva im Paradies. Männer sind auch von der Erbsünde betroffen. Das heißt, Eva hat ja den Adam durch das Essen oder Weitergabe der verbotenen Frucht quasi ins Verderben gestürzt. Und deshalb hat die Frau immer so eine Schuld, Hauptschuld an allem Schlechtem quasi. Und weil die Frau laut Bibel eben erst aus Adam heraus entstand und Adam, der männliche Mensch, als erstes quasi da war und Eva aus einer Rippe entstand. Und diese Nachfolge, das hat man immer angewandt, dass Frauen hinter den Männern zu stehen haben. Also dass auch die Männer die schaffende Macht sind und Frauen nur reproduzierend, also nachmachend oder so. Mhm. Man wusste ja auch lange nicht, dass Frauen selber zu 50% am Zeugungsakt teilhaben, indem sie halt eben ihr Ei zur Verfügung geben und nicht einfach nur befruchtet werden und dann wächst da halt was in ihnen. Also früher dachte man wirklich, der Same von Männern sei schon fertig, ein ausgebildeter, winziger, kleiner Mensch, der in der Frau dann nur noch wachsen muss. Und hat sie auch relativ lang gehalten. Mhm. Und das hat man dann auf die Musik und auf die Kunst und auf die Literatur alles übertragen. Und deshalb kann man wirklich dann auch nur selbst aus dem Mund von so renommierten Männern wie Hans von Bülow, dass die Frau halt eben nur reproduzieren soll. Oder wortwörtlich, dass Frauen einfach nicht genial sein können, weil sie keinen Penis haben. Mhm. Und das war wirklich, wirklich erst, das hat sich bis in die 1910er, 20er Jahre teils auch gehalten, so krass.
Würden Sie denn sagen, das ist heute tatsächlich überwunden? Also Sie sind Musikwissenschaftlerin. Wie ist das denn heute, was den Kanon angeht? Was lernen Musikstudentinnen und Musikstudenten? Hat man da heute einen besseren Blick auch für die Leistung der Frauen oder hat sich, wenn man das mal ein bisschen zuspitzen formuliert, da gar nicht so viel getan?
Ja, schon etwas, aber sehr, sehr, sehr schleppend. Und es hängt auch noch mit dem sogenannten Geniekult zusammen, der so ab 1800 eintrat mit der Wiederentdeckung dann auch von Johann Sebastian Bach in den 1820er Jahren. Und mit dieser Emporhebung von Männern wie Haydn, Mozart, Beethoven natürlich, das hat das ganze Schaffen von Frauen dann zusätzlich verdrängt. Und dadurch sind die Werke von Männern in den Vordergrund gekommen. Man muss auch dazu sagen, das kann ich am Beispiel Augsburg, konnte ich das nachweisen, es sind Großwerke oder Konzerte, die fanden nur 4-5 Mal im Jahr statt. In den Konzertsälen, die gab es ja dann damals auch noch nicht so wirklich. Es gab damals in den Gaststätten hat man das aufgeführt, weil Gaststätten oder Zunfthäuser, die hatten die großen Versammlungsräume. Und das war's dann mit der Musik. Und da sind die Sachen nur oft einmal oder maximal zweimal aufgeführt worden, auf besonderes Verlangen ein zweites Mal. Und das war's dann. Und dann wollten die Leute das im nächsten Jahr natürlich wiederhören. Und dann hat man oft von Haydn Schöpfung oder sowas. Und andere Sachen hatten da gar keine Chance über viele, viele Jahrzehnte. Und so hat sich das dann eingeträgt, muss man so sagen. Und
wenn Sie in die heutige Zeit gucken,
genau, das hat sich bis heute eben auf den auch auf die Weitergabe und auf die Lehre von Musik in den Hochschulen eingewirkt, weil diese Verfestigung von diesem Kanon hat sich eben daraus eben ergeben, dass obwohl diese Fülle an neuer Musik da war, also um 1850 wollten wir kein Beethoven lustigerweise mehr hören, das war als altbackene Musik wahrgenommen, auch die Waldstein-Sonate zum Beispiel, man wollte da absolut neue und moderne Musik hören und es gab eine krasse Fülle und es hat doch total wenig in diesen Kanon reingeschafft, quasi, wenn man das so im Verhältnis beschreibt. Und auch dieses Virtuosentum, was auch mit Paganini und Franz Liszt und auch Clara Schumann da losgetreten ist. Das, und für diese Spitze gab es dann im Gegensatz dann wieder relativ wenig Werke, auf die man sich dann, wo man hinkommen wollte. Und das Ganze wirkt sich deshalb bis heute auf den Musikunterricht aus, auch auf unsere Qualitätsansprüche, die wir halt eben haben. Auch durch Wettbewerbe, die dann damit einhergekommen sind. Und das sind diese verschiedenen Faktoren. Und es natürlich werden die Leute in den Musikhochschulen auch darauf getrillt, weil die müssen ja auch Geld verdienen irgendwann mit dem Zeug. Und je besser, desto mehr Kohle ist da halt auch zu machen.
Interessante Zahl aus dem Buch. Mit dem Clara Schumann-Jubiläumsjahr stieg der Prozentsatz der aufgeführten Musik von Komponistinnen auf 4,5%. Da muss man zweimal hingucken. Also der Anteil stieg auf 4,5%. So wenig sind Komponistinnen präsent. Und Sie meinen, das hat tatsächlich möglicherweise auch was damit zu tun, dass das ein kommerzielles Wagnis auch ist, irgendwie Musik aufzuführen, dass man auch Geld verdienen will, dass möglicherweise auch das Bekannte besser zieht. Muss man das vielleicht auch so sehen?
Mit Sicherheit auch. Und es ist auch so ein Gewohnheitsding, weil Haydn, Mozart, Beethoven, die haben tolle Musik geschrieben. Und das hat sich über Jahrzehnte bei uns eingeprägt, dass wir auch sofort Werke nennen können, wenn wir solche Namen hören. Und dann geht man hin, weil man sich in dieser Musik auch unglaublich wohlfühlt. Also Menschen sind Gewohnheitstiere. Und wenn dann plötzlich so ein fremder Name dran steht mit einem völlig unbekannten Werk, dann ist das so, kann das gut sein. Andererseits müsste man auch mehr den Veranstaltern trauen oder vertrauen, die mit Sicherheit nichts Schlechtes aufführen wollen. Die wollen ja auch die Hallen vollkriegen. Und dass man eigentlich sagen, dann müsste Leute vertraut denen, die zeigen euch oder wollen euch nichts Schlechtes andrehen, sondern das erweitern, weil es geht eigentlich nur um gute Musik, egal ob von Mann oder Frau. Und da wollen wir hinkommen. Und es hängt eben auch damit zusammen, dass diese weibliche Schaffen und auch das weibliche Denken belächelt worden ist. Und wir kennen diese Werke von Komponistinnen hauptsächlich durch die Frauenmusikbewegung. Muss man ganz klar sagen, ab den 1970er Jahren, wo ein unglaubliches Bedürfnis war von Frauen, ihre eigene lang unterdrückte Geschichte kennenzulernen. Und dann kam eine unglaubliche Fülle dazu raus, die bis heute erstaunt. Und wenn man weiß, das haben wir gerade mal seit 50 Jahren, wie mir da, was es an Aufholbedarf da auch gibt, was Männer ja mit dem aus der Vergessenheit zu reißen, zum Beispiel von Bach, den man seit den 1820er Jahren kennt, was wir da nachholen müssten, wenn es uns um gute Musik geht.
Man könnte jetzt natürlich auch sagen, zum Kanon sollte schlichtweg das gehören, was die größte Originalität hat, die größte Qualität, was am wichtigsten eine bestimmte Zeit widerspiegelt, was am ehesten dafür steht, dass die Musik an der Stelle weitergebracht wurde. Also diejenigen, die für diesen männlichen Kanon argumentieren, könnten ja sagen, es geht doch hier nur um Qualität, es geht überhaupt nicht um Geschlecht. Stimmt das oder geht es in Ihren Augen doch da auch um Diskriminierung und es gab auch von Frauen hochqualitative Musik, die einfach nur ignoriert wurde, weil das Geschlecht das falsch war.
Genau, richtig. Also wenn man die Werke sich von Clara Schumann, das Klavierkonzert zum Beispiel, das sie als Teenie geschrieben hat, oder diesen unglaublichen Liederreichtum auch von Fanny Hensel anhört, dann greift man sich an den Kopf und denkt, warum hört man das nicht regelmäßig? Warum nicht oft? Das ist so dermaßen gut. Und dieses Argument höre ich bis heute, ja, wenn Musik von Frauen gut wäre, dann würde man es ja total oft spielen. Mhm. Und das kommt oft aus dem Mund dann von denjenigen, die halt eben diese Werke nicht kennen. Man muss sagen, die kennen diese Werke dann schlicht nicht. Und wenn das aus dem Mund von Dirigenten kommt, ich sage jetzt bewusst Dirigenten, dann muss ich echt sagen, dann habt ihr einen Trend verpennt. Mhm. Es ist so.
Dann springen wir mal ins 19. Jahrhundert. Sie haben Clara Schumann erwähnt. Vielleicht kann man an der Geschichte Clara Schumanns auch viele Dinge klar machen, viele gesellschaftliche Strömungen, wie sie eben gelaufen sind. Die Geschichte ist bemerkenswert. Eine der wichtigsten Pianistinnen war sie damals, eine großartige Komponistin, hat schon mit 9 Jahren als sogenanntes Wunderkind ihr erstes Solokonzert gegeben. Was machte einen eigentlich damals zum Wunderkind? Was war das?
Eltern, die das Kind darauf trillen wollten, das hängt auch noch damit zusammen mit dem Kastratentum davor und in dieser Zeit, dass man eben mit solchen Wunderkindern Geld machen konnte.
Das war ein Geschäftsmodell, richtig?
Das war ein Geschäftsmodell auch. Man muss auch nur wissen, in welcher Zeit es dann war. Also auch über Kriege, die natürlich sich verheerend da auch auf Ernährungsgrundlage und so weiter ausgewirkt haben und wo man einfach in solchen Kindern Hoffnungsträger sah, dass es einem selber besser ging. Das hat schon bei Leopold Mozart mit seiner Wunderkinderreise, ich sage gezielt auch nicht Wunderkindreise, weil er hatte 2 Wunderkinder, ganz klar, hat es selber auch so geschrieben, dass auch seine Tochter ein Wunderkind ist, die auch immer bis heute noch gern so hinten runterfällt. Und das war eben auch der Sinn und Zweck, nicht nur Eltern bekannt zu machen, sondern zu zeigen, vor allem bei Clara Wiecks Vater, was er selber für ein begnadeter Pädagoge halt eben war.
Also ein ehrgeiziger Vater stand dahinter, der hat sie aufgebaut, der hat wie sie auch die Tourneen organisiert. Und jetzt finde ich ganz interessant, was Kritiker damals über Clara Schumann geschrieben haben, das habe ich bei Ihnen mir rausgeschrieben, da taucht dieser Satz auf, wenn man nicht wüsste, dass da eine Frau spielt, beziehungsweise eine Frau jenes Werk komponiert hat, müsste man fest davon ausgehen, dass das ein Mann war, weil so großartig. Ist das sozusagen ein Muster, das den Frauen damals begegnet ist?
Definitiv. Also das liest sich, auch wenn man die musikalischen Zeitungen dieser Zeit anguckt und auch generell, dann sind die Leute immer furchtbar erstaunt, boah, wie kann eine Frau so schöne Musik geschrieben haben? Und das hängt eben mit diesem Genial oder mit diesem Begriff des Genius zusammen, dass Genius sagt, das ist nicht Genial, sondern Genius, dass es männlich sein muss, wegen dieser biblischen Schöpfungsgeschichte, dass nur Männer genial sein können. Das hängt in dieser Zeit dann auch mit der beginnenden Psychologie zusammen oder Psychologiewissenschaft, wo solche Werke entstanden sind, die das auseinandergenommen haben. Und dann um 1900 gab es dann nochmal so einen Schub, also wo wirklich krasse Werke geschrieben worden sind, die vor Misogynie nur so triefen, wirklich furchtbares Zeug steht da drin. Und die Frauen, die haben ständig bewiesen, dass es halt eben nicht so ist, dass sie tolle Musik schreiben. Und das sind so diese gewisse Widersprüche. Also man hat gewusst, dass Frauen so gut sind und hat deshalb gezielt dagegen gesteuert.
Wenn Sie sagen Genius, also dieser Geniekult, dann ist das aber ja auch nur eine Sache. Man kann ja auch sagen, dass jemand ein erfolgreicher Komponist, Komponistin wird, Musiker, Musikerin wird. Das hat schlichtweg auch etwas mit Handwerk zu tun, mit Ausbildung. Also inwiefern spielt bei all diesen Entwicklungen auch eine Rolle, dass man Frauen ja auch tatsächlich die Ausbildung oder das Universitätsstudium zum Beispiel lange, lange Zeit vorenthalten hat?
Genau, zum einen das Weib schweige in der Gemeinde, also hat dann auch nichts in der Uni zu suchen, sondern soll Kinder, Kirche, Küche an den Herd gehen. Zum anderen heißt es ja, Frauen konnten nicht so qualitätvoll komponieren, ja, aber wie soll das gehen, wenn sie eben nicht so leben konnten wie die Männer? Zum Beispiel ganz, ganz wichtig war der Aspekt des Kapellmeisters. Das Kapellmeistertum kommt aus der Militärgeschichte raus. Also dass die Orchester aus der Militärmusik heraus entstanden sind. Und in der Militärkapelle spielt halt eben keine Frau mit, weil das Kriegszeug war eine männliche Angelegenheit. Es gab etliche Frauen, die mitgelaufen sind, die natürlich, weil man halt die Feldküche auch besorgen musste, oder als Marketenderinnen sind die mitgegangen. Also es war nicht so, dass so Armeen keine Frauen hatten. Und damals war es so, dass die Kapellmeister eben auch Komponisten waren. Und das ist heute nicht mehr der Fall. Deshalb wissen wir das nicht mehr so. Und die mussten für, und diese Männer, die eben Kapellmeister waren, wie zum Beispiel Felix Mendelssohn oder so, die mussten dafür komponieren oder hatten halt eben auch diese Werkzeuge an der Hand. Die waren am Pult, die hatten ein eigenes Orchester, mit dem sie das einspielen konnten. Die mussten sich auch die Räumlichkeiten nicht selber mieten, sondern das ist alles gestellt worden. Und all diese Praxis, diese Aufführungspraxis und diese diese Routinepraxis, die hatten Frauen in diesem Fall eben halt nicht. Und deshalb sind auch so wenig Großwerke von Frauen erhalten oder bekannt, muss man
das
so sagen.
Das ist sehr spannend. Also die Diskriminierung hat eben auch ganz praktische oder pragmatische Gründe. Wie war das denn zum Beispiel bei Clara Schumann, als sie dann durch die Welt tourte? Wie war denn das Musikleben dann damals zu ihrer Zeit? Wie war das Tourleben organisiert? Auch damals war es ja, glaube ich, nicht so ohne weiteres möglich, für eine Frau rumzureisen und Konzerte zu geben.
Da gibt's etliche Beispiele. Also Frauen brauchten immer entweder eine Anstandsdame oder eine Freundin oder wie auch immer oder eben männliche Begleitung, weil Frauen auch jetzt nicht so wirklich geschäftstüchtig, ja, aber sie brauchten immer einen Vormund, sei es ein Bruder oder Vater für vertragliches, rechtliches Zeug. Wenn man, das hat mir Frauen abgestritten, dass sie das selber entscheiden können. Weil die Männer quasi auch für die Finanzen mehr oder weniger zuständig waren. Clara Schumann hatte aber so einen Mann ja nicht mehr. Und sie musste selber das Geld verdienen, als sie zur Witwe wurde.
Also als Robert Schumann dann gestorben ist.
Genau, als er gestorben ist. Genau, da ging es ja eben mit ihrem Reisen so richtig los, kann man eigentlich sagen. Und sie musste das selber organisieren. Und wie weiß jetzt so jemand, wo es sich gut spielen lässt, wenn man die fremden Städte gar nicht kennt? Und das ist ein Beispiel von Augsburg interessant. Wer mich nicht kennt, ich beschäftige mich seit Jahren mit historischen Augsburger Tageszeitungen und habe dann 9 Zeitungen von 1746 bis jetzt 1885 auf Musik- und Kulturnachrichten unter anderem abgegrast. Und dadurch lässt sich so erkennen, wie so eine Stadt überhaupt funktioniert hat. Und bei Clara Schumann war das so, dass sie in Augsburg spielen wollte, musste, weil sie musste Geld ja reinkriegen für ihre unzähligen Kinder und hatte in Augsburg die besten Freundinnen, und zwar waren das Emilie und Elise List, und bei dem Namen List, da klingelt es bei dem einen oder der anderen vielleicht, das waren die Töchter von Friedrich List, dem großen Nationalökonomen, der in der Zeit in Augsburg lebte, und die zwei Schwestern, die kannten Clara Schumann von klein an, auch von der Leipziger Zeit, und weil die in Augsburg wohnten, wussten die, wo eben die Musik spielt, und haben Clara Schumann dann Auftrittsmöglichkeiten verschafft, in der Goldenen Traube nachweislich, die es heute nicht mehr gibt, und die hatte im 18. Jahrhundert, soweit ich rausfinden konnte, den größten Konzertsaal der Welt mit 2200 Plätzen, wo auch Franz Liszt spielte, ausverkauft. Und da kam natürlich jede Menge Geld dann auch rein. Und die hatten Clara Schumann das vermittelt und haben dann auch Tickets verkauft. Und jedes Konzert musste damals polizeilich beantragt werden, weil oft war ja neue Musik dabei oder waren Texte in Liedern erhalten, die politisch nicht erwünscht waren. Und das musste dann abgesegnet werden. Und es war etliches an Lauferei, was vorher zu erledigen war. Und das konnte Clara Schumann halt eben nicht. Und dann gab es solche Leute, die das vor Ort eben über Beziehungen dann erledigt haben.
Aber das war dann schon gewissermaßen etwas Exotisches, dass eine Frau ein solches Konzert organisiert und gibt. Oder war das dann in gewisser Weise dann auch damals Normalität?
Das kommt auch auf die jeweilige Stadt an. Also es gab auch im 18. Jahrhundert in Augsburg eine Frau, die die großen Oratorien organisiert hat. Das war eine Sängerin, Susanna Jakobina Jungert, die selber in der Bach-Nachfolge steht, weil sie bei einem Bach-Enkelschüler gelernt hat. Und die hat die großen Oratorien, die nicht in den Kirchen aufgeführt worden sind, sondern in den Gaststätten organisiert, Tickets verkauft, selber die Hauptrolle gesungen. Das muss man lokal immer betrachten, wie die Städte geregelt waren, wie frei da die Ausübung waren. Aber es sind unglaublich viele Frauen gereist in der Zeit. Das lässt sich dann wieder in den Listen, in den Zeitungen eben nachweisen, wo drin steht, in den meisten ankommende Reisende und Herrschaften, wo man gucken kann, wer kam wann an, welchen Beruf hatten die, wo sind die rumgekommen. Dadurch lässt sich das ablesen.
Susanne Wosnitzka ist heute unsere Gesprächspartnerin. Das Buch trägt den Titel Fortissima, verdrängte Komponistinnen und wie sie den Blick auf die Welt verändern. Anne hat uns geschrieben, sie schreibt, in der Musik war es sicher nicht anders für Frauen als in anderen Wissenschaften. Sie waren genial, hatten aber wenig Stimme als Frau und teilweise gaben Männer die Forschungserkenntnisse der Frauen als ihre eigenen aus. Kennen Sie sowas auch aus der Musik? Fragt Anne.
Ja, sowas gibt's konkret bei Felix Mendelssohn. Der hat eine Englandreise gemacht und spielte vor Queen Victoria, die selber eine sehr gute Musikerin war und hat selber, soweit ich weiß, glaube auch ein bisschen komponiert. Und er spielte vor ihr und ihr kam da irgendwas seltsam ein bisschen vor. Vielleicht hat sie auch die Unterschiede dann doch raushören können und hat dann nachgefragt. Und dann musste er zerknirscht zugeben, dass es Werke seiner Schwester mit dabei waren, die er als Designerin ausgegeben hat. Und es sind auch Werke von ihr unter seinem Namen herausgegeben worden, weil er eben sagte, das ziemt sich für Frauen nicht und sie ist da eben auch von ihrem Vater so hinerzogen worden. Deine Rolle ist die Hausfrau und Mutter. Und es gibt eine tolle Anekdote von Felix Mendelssohn, wo er dann in Schottland war. Und er hat ja nichts veröffentlicht, was nicht vorher seine Schwester angeschaut hat. Auch das zeugt ja auch schon von ihrer Güte und Qualität. Und da hat sie ihm ein Paket geschickt, auch mit korrigierten Sachen von ihm und hat eigene Werke dazugelegt, weil sie wollte natürlich auch wissen, von ihm wissen, wie kommt das an? Und er saß dann da, hat die Sachen angeschaut und es sind Tränen ausgebrochen, weil ihm da bewusst wurde, wie genial die Werke seiner Schwester waren. Und ich glaube, in der Nacht ist ihm aufgegangen, wie krass unterrepräsentiert Frauen generell waren und wie hochqualitätvoll ihre Sachen.
Unser Hörer Martin ergänzt gerade, er schickt eine Nachricht und schreibt, im Netz habe ich einen interessanten Hinweis auf die Möglichkeiten des künstlerischen Schaffens einiger Frauen unter der Verwendung von Pseudonymen.
Ja.
Dabei auch beispielsweise mit Vornamen Claude als nicht eindeutig vom Geschlecht her zuzuordnen. Wie häufig ist diese Verwendung von Pseudonymen für Frauen in der Kompositionsgeschichte nach den Erkenntnissen von Frau Wosnitzka? Frag Martin.
Super Frage, dankeschön. Da gab es etliche auf der Webseite vom Archiv Frau und Musik, von der ich ja auch arbeite. Da habe ich mal eine Liste angelegt mit so vielen Pseudonymen, wie ich sie finden konnte. Das sind, glaube ich, über 70 oder 80. Da könnt ihr mal gucken, ob ihr das findet. Und das im Französischen ist zum Beispiel auch bei Camille und bei anderen Namen.
Camille Saint-Saëns?
Richtig, genau. Camille war eben auch ein Männername. Also es gibt so ein paar, im Französischen funktioniert das, dass ein paar Namen Männer wie Frauennamen sind. Die klingen dann exakt gleich, aber ändern, also das kennt man dann nur an den männlichen oder weiblichen Endungen. Aber bei Camille zum Beispiel, Camille geschrieben mit C vorne dran, das war ein weiblicher und männlicher Name, ohne Unterschiede. Und das ist zum Beispiel so ein Ding.
Gibt es denn Hinweise, dass bei Camille Saint-Saëns möglicherweise dann also jemand anderes dahinter steckt?
Nee, also von dem wüsste ich es jetzt nicht. Aber zum Beispiel bei Mel Bonis zum Beispiel, die hat eben unter diesem Abkürzung oder M-Punkt, oft sind auch nur die Vornamen abgekürzt, damit die Frauen eben ihre Werke auch verlegt bekommen haben. Mhm. bei Bärenreiter zum Beispiel oder bei, bei solchen großen Verlagen, da haben dann auch Frauen komponiert unter ihrem Namen, aber es, hauptsächlich dann auch, es ist auch wieder regional bedingt, welchen Zuspruch hatten die in ihrer Gegend, in ihrer Stadt, dass es eben doch auch nötig war, unter Pseudonym, weil sie es sonst gar nicht veröffentlicht hätten können. Also das muss man, kann man nicht so pauschal sagen, sondern muss man immer gucken. Das hat sich dann mehr oder weniger erübrigt, als Lili Boulanger den Grand Prix de Rome gewonnen hat. Das ist ein ganz alter Preis, den gibt es schon seit dem 17. Jahrhundert. Das war der wichtigste Kompositionspreis der Welt, den sie gewonnen hat als erste Frau in der Sparte Musik überhaupt. Und damit einhergehend war immer verbunden einen Arbeitsvertrag bei Ricordi, das ist ein Musikverleger bis heute, und weil sie dann einen Arbeitsvertrag bekommen hat, offiziell und ein Stipendium dann dazu, hat das eine ganz, ganz große Tür aufgemacht in der Zeit, dass Frauen dann auch nicht mehr unter Pseudonym dann arbeiten mussten, weil sie konnten dann auf dieses berühmte Beispiel dann verweisen.
Also das war gewissermaßen ein Wendepunkt. An dieser Stelle noch ein Hinweis und der Tipp an alle Hörerinnen und Hörer, die möglicherweise sich auch gerade für dieses Buch Fortissima, über das wir gerade sprechen, interessieren. Fragen an den Autor, fragen die an die Autorin, ist jetzt präsent in der Stadtbibliothek in Saarbrücken. Wir haben da jetzt ein eigenes Regal mit Infomaterial. Da können Sie sich nicht nur darüber informieren, über unsere Themen und Bücher, über das, was wir so vorhaben in den nächsten Wochen. Sie finden dann dort direkt im Regal in der Stadtbibliothek auch die aktuellen Bücher, können die ausleihen. Also ganz tolle Sache. Fragen an den Autor in der Saarbrücker Stadtbibliothek. Gehen Sie doch mal vorbei. Wir freuen uns sehr darüber. Und ich sage mal so, weitere Bibliotheken im Land werden folgen. Wir arbeiten dran. So, jetzt wollen wir mal gucken, was es noch für eine weitere Frage gibt. Werner hat uns geschrieben, besonders Karajan hat Anne-Sophie Mutter bekannt gemacht. Heute singen Frauen in gemischten Chören bei Tenören mit, was auch ein Zeichen an Mangel an Männerstimmen ist. Gleichwohl gibt es Männer, die hoch singen. Die Countertenöre in der Popmusik, bei der man auch reich werden kann, haben auch Frauen das Sagen. Und in der Opernmusik gibt es zahlreiche Duette, wo Mann und Frau gemeinsam singen. Also gehören doch Männer und Frauen zusammen in der Musik, schreibt Werner. Hat er da einen Punkt, Frau Wosnitzka?
Definitiv. Werner ist gut, guter Mann. das hat sich
aber gleichzeitig relativiert das, was er schreibt, ja so ein bisschen die Frage, ob Frauen tatsächlich immer so verdrängt und unterdrückt sind oder nicht.
Jein, also man muss es wirklich in der Vergangenheit, das hat auch mit der Vergangenheit zu tun, dass Frauen wirklich das Singen selber verboten wurde. Und das ist eben der Unterschied zwischen Sängerinnen und Komponistinnen. Sängerinnen gab es in der Regel immer, an den Instrumenten aber auch nicht. Dass es natürlich immer so Liedsängerinnen gab, die aber halt nicht komponierten. Oder ich dachte dann auch ewig lang, dass Nina Simone zum Beispiel nur Sängerin war, aber dass sie komponiert hat. Dieses Hintergrundwissen, das ist nicht mehr so präsent. Man ist zum Beispiel nach Venedig gefahren, um die Mädchenorchester zu hören. Im 18. Jahrhundert bereits, dass Frauen selbstverständlich Cello und Kontrabass lernen konnten, aber halt eben auch nur da und sonst nirgends. Und Frauen ist ganz klar das Singen verboten worden im Vatikan und im Kirchenstaat. Und die erste Frau, die als Sängerin im Vatikan singen durfte, in der Sixtinischen Kapelle, das ist Cecilia Bartoli gewesen. Das war, ist noch nicht lang her. Und da hat mir dann auch eine Platte drüber gemacht. Das ist, ich glaube, das war 2016,
ne? Vor 10
genau,
Jahren.
Genau, das ist nicht lang her. Und auf der Platte, die dazu entstanden ist, ist zwar ihr Name drauf, aber sie fehlt auf dem Cover. Also das ist wirklich auch wieder das bewusste Rausdrängen. Man kann das nicht vergleichen, weil, wenn man wirklich diese Zahlen zu den Komponistinnen sieht, die sind nicht signifikant gestiegen. Das Archiv Frauen Musik und Musica Femina München, die haben gemeinsam eine Studie herausgegeben zu Frauen im klassischen Musikbetrieb in den Orchestern. Und da hat die Melissa Panlasigui im Auftrag die ungefähr 130 deutschen Profiorchester, die auch staatlich finanziert sind in großen Teilen, auf Komponistinnen untersucht und kam da zu dem erschreckenden Ergebnis, dass im Schnitt sind es 1,8% Komponistinnen von 130 Profiorchestern. Und das ist verheerend. Das ist wirklich verheerend und die Studie, die ist jetzt paar Jahre alt, aber so viel hat sich da nichts getan. Vor allem, wenn man bedenkt, wie der Kulturbetrieb derzeit gezielt über Pseudo-Sparmaßnahmen runtergefahren wird, dass dann Frauen wesentlich weniger Platz haben auf den Bühnen. Ja.
Aber das Klischee, dass es in erster Linie Dirigenten sind, dass es lange Zeit ja gab, Dirigenten, die geben den Ton an, Männer, das stimmt doch nicht mehr so ganz. Ist zumindest jetzt mein Eindruck als Laie. Es gibt doch zunehmend auch Dirigentinnen.
Genau, bei den Dirigentinnen, da haben wir auch einen deutlichen Anstieg. Wenn man dann aber wieder sieht, welches Repertoire die aufführen, dann ist es, kann man aussagen, dann sind die Komponistinnen wieder deutlich in der Unterzahl. Also zum Beispiel Marin Alsop, die hat auch eingeführt, als sie nur in New York gespielt hat, hat sie aus eigener Tasche einen Preis ausgelobt, weil es keine, das niemand finanzieren wollte, dass das erste in der Saison, das erste gespielte Konzert in der Saison immer ein Auftragswerk von einer Frau drin war im Programm. Das hat sie eingeführt und das haben dann auch einige nachgeschoben. Bei den Dirigentinnen ist es gestiegen, ja, aber die wenigsten spielen Werke von Komponistinnen, weil auch sie von diesem Kanon mit beeinflusst sind, dass sie quasi nur hochkommen, wenn sie Werke von Mahler und Beethoven und sonst was spielen.
Aber die Frage ist ja, wie man da rauskommt und ob man da bewusst was verändern kann. Ja. Es erscheint ja bei der klassischen Musik utopisch zu sein, dass man da irgendwann mal einen 50-50 Anteil Komponistinnen und Komponisten erreicht, oder? Weil so viele Entdeckungen kann man ja gar nicht machen. Und es muss ja auch eine gewisse Qualität haben. Man kann es ja nicht allein deswegen ins Programm nehmen, weil es eine Frau geschrieben hat. Oder vielleicht
richtig,
doch? Fragezeichen.
Genau. Nee, also so wie schlechte Werke von Frauen gibt, gibt es auch schlechte Werke von Männern, muss man wirklich ganz klar sagen. Aber 20% wären meines Erachtens realistisch. Vor allem, wenn man sieht, wie viel Repertoire mittlerweile dank der Frauenmusikbewegung und dem wirklich unermüdlichen Suchen und Forschen bis heute da ist. Zum Beispiel vor ein paar Jahren gab es eine Webseite, die hieß, hat sich das Ziel gesetzt, mindestens 500 Opern von Frauen zusammenzukratzen. Und diese Webseite, die heißt zwar heute immer noch so, aber geht mittlerweile auf die 1000 zu. Also 1000 Opern von Frauen ist wirklich krass gut. Wir haben Myriaden an Werken für Klavier und Gesang sowieso im Archiv Frauen und Musik allein. Da finden sich Werke von über 2200 Komponistinnen mit über 30.000 Medieneinheiten dazu, also Bücher, CDs, Literatur. Und das ist nur das, was da gesammelt wurde. Das ist lang nicht alles.
Also in der Hinsicht ändert sich was.
Aber reichhaltigst.
Wie ist es denn mit zeitgenössischer Musik? Kann man da davon ausgehen, dass es da etwas ausgeglichener ist?
In der zeitgenössischen Musik ist es wesentlich ausgeglichener, auch durch diese zum Beispiel Donaueschinger Musiktage, solche gezielten Veranstaltungen, die es eben gibt, wo Frauen schon seit Jahrzehnten dabei sind. Da gibt es jetzt auch ein tolles Buch dazu, zu den Frauen in den Donaueschinger Musiktagen speziell, wo das untersucht worden ist. Also da sind wir wirklich im Weitergehen, weil es halt eben auch so viele zeitgenössische Komponistinnen gibt durch diese Gleichbewegungsbestrebungen, muss man klar sagen. Aber halt im historischen Plan gibt es eben halt aus diesen Bedingnissen raus von damals wesentlich weniger Großwerke von Komponistinnen, die man in Programme dann reinpacken könnten. Gut, da zum Beispiel gerade Emilie Meyer im Aufwind ist. Da gab es jetzt auch ein Emilie Meyer Festival in Berlin, wo alle bekannten Großwerke oder herausgegebenen Großwerke aufgeführt worden sind. Ich glaube, das waren 4 von 8 Sinfonien insgesamt und die sind also wirklich hammermäßig. Die gehören in jeden Spielplan rein. Oder von Dora Pejacevic, Amy Beach, Ethel Smyth, von der würde ich sogar mal The Wreckers auf der Bregenzer Seebühne sehen. Das ist ein Werk, das spielt an einer wild bewegten Küste von England, wo Schiffe auf der Insel zerschellen, weil die Leute das Zeug zum Überleben brauchen. Und da würde sich die Seebühne Bregenz da bestens eignen. Und vor 20 Jahren dachte ich, ich würde nur erleben, dass da mal ein Werk von einer Frau gespielt wird, von einer, vor allem von einer, die mittlerweile so renommiert ist. Ich weiß nicht, ob ich es nur erleben kann.
Also ich höre schon raus, es lohnt sich, diese Werke zu hören, einfach aufgrund der Qualität und nicht einfach nur, weil es eine Frau geschrieben hat. Ich finde, das ist ja der Schlüssel. Und ich habe aus ihrem Buch gelernt, es ist absolut nicht sinnvoll zu unterscheiden zwischen einem irgendwie biologisch bestimmten männlichen und einem weiblichen Komponieren. Da gibt es keinen Unterschied, schreiben Sie. Vielleicht zum Schluss die Frage, 40 Sekunden haben wir noch. Wäre es nicht eine schöne Vorstellung, irgendwann eine Welt ohne Schubladen und Kategorien zu haben, ohne Klischees und Ansprüche an Geschlechter, wo es nur noch um die Musik geht? Oder ist es naiv von mir zu glauben, dass es das gibt?
Nee, also das wirklich, also es wäre toll, wenn wir gewisse Dinge überflüssig machen würden. Und das wäre auch dieser Kampf um Anerkennung. Weil die Energie, die braucht man eigentlich für wirklich Schönes. Das geht uns ja allen irgendwie so. Sondern dieses ständige Kämpfen müssen. Wir haben wirklich die Schnauze voll. Wir sind müde, kämpfen zu müssen. Und das wäre schön, wenn wir es einfach als selbstverständlich hinnehmen könnte, weil, wie Ethel Smyth schrieb, Noten sind nichts anderes als geschlechtslose Punkte und Striche auf liniertem Papier. That's it. Aber man muss halt immer noch gucken, wie haben Frauen komponieren müssen in dieser Zeit. Dass wir da eben damit dieses Verständnis für das Große und Ganze dahinter einfach steigt.
Dankeschön, Susanne Wosnitzka. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Viele Grüße nach Nürnberg. Dankeschön.
Dankeschön.
Fortissima, verdrängte Komponistin, wie sie den Blick auf die Welt verändern, ist der Titel des Buches von Susanne Wosnitzka. Goldmann Verlag, 320 Seiten, kosten 24 Euro. Die Gewinner werden von uns benachrichtigt. Kommende Woche unser Gast, Annika Jöris. Ihr Buch trägt den Titel Die Sicherheitslüge, wie Europa sich mit Waffen schützen will, aber mit Öl und Gas erpressbar macht. Eine Streitschrift. Sie fragt, wie sinnvoll ist die militärische Ertüchtigung und Aufrüstung, die wir gerade erleben? Wappnen wir uns damit gegen aggressive Autokraten? Sie sagt, solange wir Energie von denen beziehen, bringt es gar nichts. Mein Name ist Kai Schmieding, danke fürs Zuhören, tschüss. Soweit Fragen an die Autorin für heute. Wenn Sie keine Ausgabe verpassen möchten, dann abonnieren Sie uns doch in der ARD Audiothek. Dort warten viele weitere Folgen auf Sie. Informationen über unsere künftigen Themen auch auf srkultur.de. Und jetzt haben wir noch einen ARD Audiothek Podcast-Tipp.
Es gibt so Musik, die sich unweigerlich in unserer Seele festsetzt. Oft sind es ein paar Töne, eine Melodie, die einfach hängen bleibt. Es kann natürlich auch ein mitreißender Rhythmus sein, der partout nicht mehr aufhören will. Manchmal kommt auch beides zusammen. Und dann wollen andere diese Musik mit ganz eigenen Sichtweisen zu neuem Leben erwecken. I'd be running up that road, be running up that hill, be running up that building. Ich bin Roland Kunz. Im Musikpodcast Interpretationssache gehe ich auf Entdeckungsreise, stelle verschiedene Interpretationen und Coverversionen in direktem Vergleich nebeneinander und erzähle die oft fesselnden Geschichten hinter den Songs. Neue Folgen von Interpretationssache gibt es montags in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.